Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Das wohl einzige Theaterfestival, das auch Wrestling-Shows, Kampfsporttraining und Volkstanz bietet, wird uns heute beschäftigen. In Augsburg nämlich, da geht das Brecht-Festival in die letzte Ausgabe unter der Leitung von Julian Warner. Wir sprechen gleich mit ihm über Bertolt Brecht und wie es gelang, dass fast eine ganze Stadt mitmacht bei seinem Festival. Außerdem schauen wir heute in Rang 1 auf eine Generation, die eigentlich noch immer das Rückgrat des Theaters bildet, im Publikum und auf der Bühne. Die Boomer. Aber da gibt es gerade eine echte Beziehungskrise. Ein Festival zu Ehren des wohl berühmtesten Sohns der Stadt. So versteht sich seit 2010 das Augsburger Brecht-Festival. Und schon immer ging es dort, ganz im Sinne des Namensgebers, ein bisschen anders zu als bei anderen Festivals. Politischer, genresprengend und mit viel Partizipation durch die Augsburger Stadtbevölkerung. Erst recht gilt das, seitdem 2023 der Künstler und Kurator Julian Warner die Leitung des Brecht-Festivals übernommen hat. Er brachte schon Theorie und Diskurs mit Augsburger Trachten Vereinen zusammen, bot Kampfsport, lange Clubnächte und natürlich auch viel Theater. Nächste Woche beginnt die diesjährige Ausgabe des Brecht-Festivals, die letzte unter Julian Warners Leitung, der uns jetzt zugeschaltet ist. Hallo nach Augsburg.
Grüß Gott.
Sie haben in einem Interview kurz vor Ihrer ersten Brecht-Festival-Ausgabe auf die Frage Theater oder Club ziemlich entschlossen Club geantwortet. Wie sieht das jetzt, 2 Jahre und 2 Festivals später aus? Noch immer eher Team Club?
Ja, also man ist nie verkehrt, wenn man für den Club ist. Ich meine das aber gar nicht in dem strengen Sinne, dass ich gegen Theater und für Club, also ne, für Berliner Clubs, fürs Berghain bin oder so, sondern in dem Sinne, wie eine Kulturinstitution oder wie ein Festival funktionieren soll. Und ich finde, da kann sich das Theater sehr viel abschauen, ja, von Subkultur und auch von Clubkultur.
Ich frage das auch deshalb, weil das Brecht-Festival unter Ihrer Leitung ja ganz bewusst den Weg raus eben aus dieser Theaterblase gesucht hat. Also Musik, Volkstanz, Disco, sogar Wrestling jetzt auch wieder. Das gab's oder gibt's alles beim Festival. Wie erstaunlich finden Sie das rückblickend eigentlich selbst, dass Sie ausgerechnet unter dem Namen Brecht all das vereinen konnten?
Ja, gar nicht erstaunlich. Es ist aus dem Werk abgeleitet. Also ich habe Brecht immer als einen Gesellschaftsanalytiker verstanden. Dazu haben wir jetzt auch 25 eine Tagung namens Brecht ohne Garantien, ja, also die große Methode. Ich verstehe ihn als jemand, der in seiner Kunst, egal ob das jetzt die Textproduktion ist, die Stücke, die Inszenierungen, das ist ein Denken, ein prozessuales Denken in Konstellation und eine Aufforderung dazu, Experimente zu wagen und immer die Frage zu stellen, was ist eine fortschrittliche Geste? Und das habe ich hier in Augsburg versucht, exemplarisch durchzuführen, indem ich nicht gesagt habe, wir laden jetzt 3 Mutter Courages und 4 Mahagonis ein, sondern indem ich wirklich eine Feldforschung hier in Augsburg jedes Jahr aufs Neue gemacht habe und mir ganz genau angeschaut habe, was sind die Konflikte, was sind die Themen, was sind auch die Kultur-, Theater-, Kunstbegriffe, die es hier in der Stadt gibt und daraus dann Projekte abzuleiten, wie das Wrestling oder wie auch dieses Jahr der große Tanzmarathon.
Sie haben mal gesagt, das ist so eine Art Trainingslager, glaube ich, was Sie da in Augsburg vorhaben.
Ja, es ist ein Trainieren für ein gesellschaftliches Miteinander. Mir geht es darum, ganz klar Theater als die Aufführung, als das Live-Spektakel in der Mitte der Gesellschaft zu verankern. Mir geht es darum, dass Menschen, egal irgendwie, ob sie woke sind oder ob sie AfD wählen oder was auch immer, ja, ob sie irgendwie bei den Bauernprotesten mitgemacht haben oder die ganz schrecklich fanden, dass alle erstmal einsteigen können, ja, dass es für alle irgendwie einen Anknüpfungspunkt gibt und dann kann jede und jeder selber entscheiden, auf welchem Level er weitermachen möchte. Und das meine ich, wenn ich sage, ich bin Club und nicht Theater.
Sie mussten sich trotzdem, das haben Sie ganz freimütig zugegeben, den Klassiker, den Brecht-Klassiker erstmal nochmal ein bisschen drauf schaffen. Sie haben sich eine Brecht-Gesamtausgabe gekauft, als Sie in Augsburg angefangen haben. Wow. Das ist ja trotzdem gerade, glaube ich, so ein bisschen der Klassiker der Stunde, eben mit diesen scharfen Analysen von Gesellschaft und Klassenverhältnissen. Was haben Sie denn nochmal Neues gelernt über den Augsburger Hausgeist?
Ich verstehe das Kuratieren immer als einen Prozess des Lernens. Insofern gehörte das für mich also sofort so dazu. Ich habe zweierlei Dinge gelernt oder zweierlei Dinge fand ich spannend. Ich fand zum einen immer wieder spannend. Im Buch der Wendungen, im Metis bei Brecht, man könnte vielleicht sagen, nach Orientierung zu suchen für die Gegenwart. Und da findet man immer wieder sich widersprechende Ansätze. Und ich finde gerade dieser Ausdruck der großen Methode ist unglaublich produktiv zu machen für heute. Weil was er da sagt ist, die große Methode ist ein Analysewerkzeug, mit dem ich in den Dingen, die wir um uns herum sind, halt Prozesse erkennen kann. Ja? Also wie sind die geworden, was sie sind? Und das nicht nur auf die Sachen, über die ich sprechen möchte, nicht nur über Gentrifizierung oder Rechtsruck oder Genderfrage oder so oder sozialer Frage, sondern er bezieht das auch explizit auf die eigenen Mittel des Künstlers. So. Und das empfinde ich als eine große Aufforderung und auch irgendwie etwas Beruhigendes, dass er selber sagt, das, was er erfunden hat, ja, mal, das ist nicht notwendigerweise etwas Progressives im Jahre 2025, sondern man muss es immer wieder überprüfen. Man muss die Wirklichkeit immer wieder überprüfen und die eigenen Mittel.
Das heißt, diese große Methode, die ist gewissermaßen auch ein Aufruf, rauszugehen, auch rauszugehen aus der Theorie und zur Tat zu schreiten?
Ja, man muss die Hüften schwingen. Also ganz klar. Und für mich bedeutet das, wir sind dieses Jahr wieder in der Spielstätte, die wir letztes Jahr etabliert haben, Brechts Kraftclub. Letztes Jahr tatsächlich war es ein Kraftclub, also ein Gym, ja, in dem trainiert worden ist. Und dieses Jahr kommt da eine Arena rein, in der wir dann diesen 48-stündigen Tanzmarathon veranstalten. Und der Tanzmarathon, und das ist ein tatsächlicher Tanzmarathon, man kann mitmachen und wer die 48 Stunden schafft, kann 5.000 € gewinnen. Es gibt eine Techno-Nacht, also Club wieder, eine Roller-Disco und so. Aber mein Punkt ist der, wie kommt man auf so ein Format? Naja, man kommt auf so ein Format, ja, in dem man sich ganz genau anschaut, wo man ist. Also ich bin da in der Nähe von Augsburg-Oberhausen. Das ist ein Stadtviertel, hochdivers, aber auch mit einem hohen Wahlanteil einer rechtsextremen Partei. Mhm. Ja. Und die Frage ist, wie gehe ich jetzt da rein? Wie schaffe ich ein Angebot, ja, in dem zweierlei möglich ist, in dem die Menschen, die gerade der Ansicht sind, ja, dass die Welt sie vergessen hat, ja, und dass sie lieber die Welt brennen sehen wollen, ja, als dass es irgendwie eine komplexe Lösung geben könnte, ja, die diese komplexe Lösung vielleicht gar nicht mehr aushalten können. Was für ein Angebot kann ich für die machen? Was kann diese Person anziehen und gleichzeitig einen Raum zu schaffen, ja, in dem aber auch andere Leute, die anderer Ansicht sind, auch mit denen koexistieren können. Und das ist für mich Solidarität. Ja, und da bin ich ganz nah wieder bei Brecht. Solidarität ist nicht, dass wir für dieselbe Zukunft kämpfen, sondern dass wir akzeptieren, dass wir denselben Raum beheimaten.
Das, was Sie beschreiben, hat ja auch viel zu tun mit so einem Begriff wie, ich glaube, Selbstwirksamkeit. Bisschen romantisch gefragt, kann Brecht dabei helfen, den Glauben an die Veränderbarkeit der Welt zumindest nicht ganz zu verlieren?
Ich habe ja vorhin gesagt, zwei Dinge habe ich entdeckt. Ja, so das eine, dieses prozessuale Denken, und das andere ist, was Menschen mit Brecht gemacht haben. Die Menschen entscheiden in jeder Zeit, in jeder Konstellation aufs Neue, ja, wie sie mit diesem Erbe umgehen wollen. Und ich finde, Brecht ist kein Genius, den man wie eine Monstranz vor sich her tragen sollte und der dann einem eine eindeutige Message mitgibt, ja, sondern man muss sich jedes Mal aufs Neue in einer Konstellation, und das habe ich gemacht, indem ich mit offenen Armen auf die Augsburger Stadtgesellschaft zugegangen bin. Also ich versuche, Stichwort Selbstwirksamkeit, ich versuche, diese ganzen Gruppen einzubinden, ja, und auch zu sagen, das, was ihr da macht, ist wichtig, ja, den Kulturverein, den ihr macht, die Lindy Hop Sache, ja, so, oder der Brechtkreis, ja, das ist für mich alles gleichwertig. Das ist mein, ja, wenn Sie so wollen, offener Kultur- und Theaterbegriff. Theater ist es in dem Moment, wenn Leute zuschauen, ja.
Wenn man genau da gerade nochmal reingeht, also kann es dann vielleicht einfach so sein, dass das, was man so gemeinhin mit Brecht assoziiert, aus seiner Zeit auch, also die große positive Desillusionierung, die Entromantisierung der Kunst, auch des Theaters, dass das vielleicht gar nicht mehr das ist, was wir von ihm heute brauchen, sondern dass es vielleicht heute auch wieder mehr geht um sowas wie Affirmation, Teilhabe, Mitmachen?
Ja, das ist ja auch ein Vorwurf, dass meine Geste, und das steckt ja in dem, was Sie sagen, zu einladend ist und die Widersprüche nicht herausarbeitet. Da ist insofern was dran, als dass ich gerne die Menschen zu etwas verführen möchte. Ich hatte eine ganz konkrete Erfahrung hier in Augsburg. Interview mit dem ORF in Augsburg-Lechhausen. Dort ist ein Arbeiterviertel, Vorstadt, da war das Festival 2023. Und da lief uns den ganzen Tag, lief uns ein Junge hinterher. Und irgendwann traute sich dieser Junge dann zu uns hin und sprach mich an, meint so, was machst denn du hier überhaupt? Du läufst hier die ganze Zeit durch mein Viertel. Ja, so. Und ich so, ja, ich bin der Julian, ich bin vom Brecht Festival und wir kommen jetzt 2023 hier, ne, nach Lechhausen. Und dann schaut er mich an und sagt so, also Brecht sagt mir jetzt gar nichts, aber Festival klingt super. Und das kann man belächeln, ja, so, oder man kann das als Tür begreifen. Und ich begreife das immer als Tür. Das ist die ausgestreckte Hand in Lechhausen gewesen. Und dann habe ich die Hand genommen und habe gesagt, jetzt kommst du ins Festival rein, so, und was Brecht ist oder nicht ist für dich, das wirst du dann irgendwie herausfinden, ja. Aber das ist nicht die Zugangsvoraussetzung.
Ja, und jetzt wird diese Einladung noch einmal ausgesprochen beim Augsburger Brecht Festival unter der Leitung von Julian Warner. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und los geht's in Augsburg am 21. Februar. Das ist der kommende Freitag. Und einen Tag vorher schon, da ist hier bei uns der Autor Dietmar Dart in der Sendung Kompressor zu Gast. Er hat nämlich ein Stück geschrieben fürs Brecht Festival. Sehr schöner Titel. Deine Arbeit hasst dich, weil sie dich nicht braucht. Sie sind die zahlenmäßig und ökonomisch wohl wichtigste Besuchergruppe der Theater. Die sogenannte Boomer-Generation, die irgendwann zwischen Mitte der 50er und Mitte der 60er Jahre geboren wurde. Viele von ihnen haben jede Menge Lebenszeit im Theater verbracht, haben Trends kommen und gehen sehen und durften sich doch immer sicher sein, wir sind gemeint, es geht um uns. Und jetzt? Die Beziehung kriselt. Irgendwie war das doch alles mal aufregender. Was ist aus der Avantgarde von früher geworden? Hat man es sich vielleicht auf und vor der Bühne ein bisschen zu bequem gemacht, im Selbstverständnis vermeintlich ewig jung und cool bleiben zu dürfen? Fragen wie diese kamen meinem Kollegen Gerd Brendel, selbst Jahrgang 61, neulich im Theater, bei der Wiederbegegnung mit einigen ungefähr gleichaltrigen Bekannten.
Vorab. Ich liebe Theater. Ich bin süchtig nach der Spannung zwischen letztem Klingeln und was immer dann auf der Bühne beginnt. Nach diesem magischen Moment kollektiv erlebter absoluter Gegenwart. Aber trotz aller Lust auf das Unberechenbare bekenne ich mich auch zu über Jahre gepflegte Vorlieben zu Lieblingsregisseurinnen, Kompanien, Schauspieler und Darstellerinnen. Neulich hatte ich so eine Wiederbegegnung mit dem Performance-Kollektiv Gobsquad. Seit über 30 Jahren spielen die Gobsquad-Performerinnen gegen Theaterkonventionen an, haben Zuschauer wie mich auf die Bühne geholt, um einen Horrorfilm zu drehen, ihr Publikum mitgenommen auf nächtliche Expeditionen ins Großstadt draußen, einem Roboter das Singen beigebracht und mich dabei zu Tränen gerührt. Die Erwartungen waren also hoch vor der aktuellen Gobsquad-Premiere vor ein paar Abenden mit dem verheißungsvollen Titel News from Beyond, Nachrichten aus dem Jenseits.
He has strong connections to the spirit world. That's why he's perfect.
Schon der Eingangsmonolog, Tenor, die Gesellschaft ist irgendwie zerrissen. Wir suchen nach Antworten, zum Beispiel auf die Frage, wie können wir uns berühren? Wir suchen irgendwie nach irgendwas Spirituellem. Erinnerte mich weniger an die Parodie einer New Age-Schamanin als an die Parodie früherer Gobsquad-Performances. Denn natürlich finden sich die Antworten beyond außerhalb vom Theater. Die Geister aus dem Jenseits sind niemand anderes als die Passanten draußen im abendlichen Berlin. Eine wirklich, wirklich großartige Idee, die ich allerdings so ähnlich schon vor über 20 Jahren von Gobsquad gehört habe. Avantgarde als Nostalgie, denke ich. Bin ich deshalb zynisch geworden? Oder die anderen langweilig? Mein Freund Schlomo, fast so alt wie ich, also auch ein Babyboomer und fast so enttäuscht wie ich, tröstet uns beide.
Wir kommen immer wieder mit einer Frage. Aber diese Antwort haben wir schon gesehen. Wir kennen schon diese Antwort.
Wir saßen schon bei so vielen immersiven Performances, nicht nur vor der Bühne, sondern auch auf der Bühne, dass wir alle Tricks längst durchschauen. Und nach der Premiere habe ich mich wie ein betrogener Liebhaber gefühlt. Aber zum Glück finde ich im Theater selbst in meinem Alter noch gelingende Liebesgeschichten. Ein paar Abende vor Gobsquad, eine Aufführung von Glitch Witch von Max Stewart. Witch zu Deutsch Hexe, Glitch zu Deutsch Störung, auf technische Störung. Wie Roboter mit kaputter Motorik-Software bewegen sich die drei Performerinnen in Glitchwitch über eine stilisierte Mondlandschaft. Störanfällige Besessene oder gestörte Hexen wie bei Macbeth? Und wie früher nimmt mich die Choreografin gefangen? Bei Mac Stewart, sagt mein Theaterfreund, denke ich immer, dass sie am liebsten von der Bühne weglaufen würde. Aber dann tanzt, spielt sie sich frei. Jedes Mal aufs Neue. Und das mitzuerleben, ist ein unglaubliches Geschenk. Irgendwann fangen die Störhexen an, rumzualbern und Lieblingskleider anzuprobieren. Ab einem gewissen Alter sollen Frauen ja nicht mehr kniefreie Sachen tragen, erzählt Mac Stewart, während sie sich ein Minikleid überstreift. Nicht nur Frauen ab einem gewissen Alter, denke ich, bei dem Gedanken an mich in kurzen Hosen. Und kichere befreit mit.
Mac Stewart ist immer Mac Stewart, aber die Welt, dass sie stellst auf der Bühne, ist immer neu, ist immer wieder neu.
Sagt mein Theaterfreund. Und wenn es die neue Welt des eigenen, alternden, störanfälligen Körpers ist, die Mac Stewart für mich auf die Bühne stellt. Sind die Boomer, wurde der Soziologe Heinz Bude, der kluge Dinge über meine Altersgefährten und Gefährtinnen geschrieben hat, neulich in einem Zeitungsinterview gefragt, sind die Boomer die letzte Generation der Kunstfrommen? Kunstfromm. Ein schönes Wort. Ich glaube an das Theater. Deshalb ertrage ich es so schwer, wenn die alten Avantgarde-Rituale nicht mehr funktionieren, weil sie mich daran erinnern, wie alles vergeht. Und darum fiebere ich mit bei einem Auftritt von beispielsweise Mac Stewart, weil sie mich daran erinnert, wie unglaublich das ganze Leben sein kann.
Es geht doch noch. Gerd Brendel über enttäuschte und neu entfachte Theaterliebe bei Gobsquad und Mac Stewart. Es bleibt dann eben doch eine Angelegenheit fürs Leben.
Die geniale Stelle.
Kristina Maliseva ist Dramatikerin und beschäftigt sich vor allem mit KI und Digitalem im Theater. Unvergesslich bleibt ihr aber ein ganz und gar menschlicher Moment.
Die geniale Stelle, die ich einmal während einer Aufführung erlebte, war ein Theatermoment aus der Inszenierung Im Irrgarten des Wissens von Thorleifur Örn Arnason am Theater Dortmund im Jahr 2019. Während der fulminanten Inszenierung entwickelte sich sicher über die Dauer von mindestens einer Stunde ein stummer Monolog vom Schauspieler Frank Genzer. Er formte mit seiner Mimik und seinen Händen einen Ausdruck, der uns vermeintlich etwas Wichtiges mitteilen möchte. Doch es kam ihm bis zum Schluss nicht über die Lippen. Er stand da mitten auf der Bühne in einem Clownskostüm, umringt von den vielen Menschen und einem gigantischen Bühnenbild und war vermutlich der einsamste Mensch der Welt. Das ist wirklich ein Moment, den ich einfach nicht vergessen kann. Der bleibt mir in Erinnerung und ich habe mich über Stunden lang gefragt, wo und was im Kopf dieses Menschen vorgeht.
Kristina Maliseva, Dramatikerin und Dramaturgin über Im Irrgarten des Wissens von Thorleifur Arnarson und den Zauber einer stummen Suche nach den richtigen Worten.